Kann man Gott beweisen? Auf den ersten Blick ist es ein fröhliches Kinderbuch. Auf dem Titelblatt sieht man ein Ferkel. Daneben sitzt ein kleiner Igel. Und darüber der Titel, wo bitte geht's zu Gott? Das könnte fast unsere Themenformulierung sein. Kann man Gott beweisen? Wo bitte geht's zu Gott, fragt das kleine Ferkel. Das ist der ganze Titel. Und als Untertitel dann ein Buch für alle, die sich nichts vormachen lassen. Das Werk ist 4 Monate alt, kostet 12 € und verspricht laut Verlag einen Heidenspaß für groß und klein. Das Ferkel und der Igel machen sich auf die Reise, um Gott zu suchen. Kann man Gott beweisen, fragen sie. Und dabei stellen sie nach manchen Abenteuern fest, dass der Glaube, sei es das Judentum, sei es der Islam, sei es der christliche Glaube, völliger Humbug ist und dass es Gott gar nicht gibt. Der humanistische Pressedienst, der das Buch sehr stark propagiert, fasst die Geschichte so zusammen. Rabbi, Bischof und Mufti erscheinen, obgleich sie sich in den Haaren liegen, als gleichermaßen verrückt. Das stellen Ferkel und Igel nach überstandener Suche im Irrgarten der Religionen einhellig fest. Und die Moral von der Geschichte, wer Gott nicht kennt, der braucht ihn nicht. Der atheistische Pressedienst lobt das Buch mit folgenden Worten. So etwas hat es bislang noch nicht gegeben. Ein Bilderbuch, das die Religionskritik unverhohlen in die Kinderzimmer bringt und das Judentum, Christentum und Islam schon für Grundschüler als Warnsysteme, also als große Täuschungsmanöver, entlarvt. Und das Ganze wird auch angepriesen als ein Erste-Hilfe-Set für genervte Eltern, denen die Kinder unbequeme Fragen nach dem lieben Gott stellen. Ton und Inhalt, das haben Sie schon gehört, erinnern natürlich frappierend an den jüngsten Bestseller von Richard Dawkins unter dem Titel Der Gotteswahn. Das ist also gewissermaßen Dawkins for Kids, Dawkins für Kinder, was hier angeboten wird. Und dieser Dawkins hatte ja damit nicht nur viel Geld verdient, sondern auch noch viel Staub aufgewirbelt. Seine These lautet, die Religion ist gefährlich für den Frieden, weil sie zwangsläufig zu Gewalt führen muss. Das ist die These von Dawkins. Und wer heute noch an Gott glaubt, so Dawkins, hängt einer Wahnidee an. Deshalb ja auch der Titel dieses Buches, der Gotteswahn. Hängt also einer Wahnidee an. Glaube sei, Zitat, böse, eben weil er keine Beweise braucht und keine Argumente duldet. Und wer trotzdem an Gott festhält, so Dawkins, hat jeglichen Sinn für die Realität verloren. Er ist einem Aberglauben zum Opfer gefallen und ein Feind der Wissenschaft. Zitat Ende. Dawkins behauptet außerdem, der Atheismus habe noch nie einen Krieg hervorgebracht. Der englische Mathematikprofessor John Lennox, hat dazu gesagt in einem Interview, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, deren Verbrechen haben angeblich nach Dawkins nichts mit dem Atheismus zu tun. Über diese Sicht von Dawkins habe ich neulich in Polen gesprochen. Die Leute haben gelacht und gesagt, wenn er so denkt, dann braucht man ihn eigentlich gar nicht mehr zu diskutieren. Auch Dawkins hat schon Kinder im Blick, interessanterweise. Er zitiert in diesem Bestseller zustimmt seinen Freund Nicholas Humphrey, der gesagt hat, Eltern sollten genauso wenig das Recht haben, ihren Kindern die biblischen Inhalte beizubringen, wie sie kein Recht haben, ihnen die Zähne einzuschlagen. Also einem Kind die Zähne einzuschlagen ist genauso schlimm nach Dawkins und Humphrey, wie ihnen die biblischen Inhalte nachzubringen. Und dieser Ton und diese, wenn ich das so sagen darf, Holzhammer-Methode, ziehen sich durch das ganze Buch von Dawkins hindurch. Dabei müsste eine einzige Tatsache zunächst mal den Mann wenigstens zum Nachdenken bringen, nämlich die Tatsache, dass es heute viele anerkannte Naturwissenschaftler gibt, die sich offen zum Glauben an einen Gott bekennen. Im gleichen Jahr wie der Gotteswahn, 2006, erschien zum Beispiel das Buch von Owen Gingerich, das ist ein bekannter Astronom aus Harvard, unter dem Titel God's Universe, also Gottes Universum. Und Gingrich schreibt da drin, das Universum wurde nach einem Plan und auf ein bestimmtes Ziel hin geschaffen. Dieser Glaube kollidiert nicht mit wissenschaftlichen Vorhaben. Zitat Ende. Und ein anderer hat ebenfalls ein bekanntes Buch 2006 veröffentlicht, Francis Collins. Gottes DNA lautet sein Titel. Und darin schreibt er auch, dass die Ordnung der Natur auf einen Schöpfer hinweise. Und Francis Collins erzählt in diesem Buch seine eigene Abkehr vom Atheismus und Hinkehr zum christlichen Glauben. Zumindest das müsste Dawkins zum Nachdenken bringen. Auch in Deutschland gibt es bekanntlich eine Studiengemeinschaft von vornehmlich Naturwissenschaftlern, die sich gleichzeitig ausdrücklich als Christen bekennen. Immerhin muss man sagen, Dawkins hat eine lebhafte Debatte ausgelöst. Er wurde durch die Talkshows hindurchgereicht. Er hat begeisterte Zustimmung erfahren und leidenschaftlichen Widerspruch. Und die ganze Aufregung hat sehr viel mit unserem Thema heute Morgen zu tun. Denn diese Debatte beweist, dass die Frage nach Gott vielen Zeitgenossen auf den Nägeln brennt. Die kommt einfach nicht zur Ruhe, diese Frage. Sogar ein neomarxistischer Vordenker wie Jürgen Habermas hat in den letzten Jahren neu angefangen, über den Sinn von Religion öffentlich nachzudenken. Der Marxismus hatte ja früher immer gesagt, wartet mal ab, das mit der Religion, das verbraucht sich. Früher oder später geht die sowieso ein, da brauchen wir uns gar nicht groß anzustrengen. Und das Gegenteil ist der Fall. Und dabei sind die Interessenlagen der Leute, die sich an dieser Diskussion beteiligen, durchaus, wie wir noch sehen werden, unterschiedlich. Was bedeutet für Sie persönlich die Frage nach Gott? Glauben Sie an seine Existenz? Suchen Sie nach einem Beweis für Gott? Würde Sie das interessieren, bewegen? Wie kommt man überhaupt dazu, nach einem Gottesbeweis zu suchen? Das ist unser erster Gedankengang heute Morgen. Die erste Frage, warum soll man überhaupt Gott beweisen? Warum soll man Gott beweisen? Nun, welches Interesse steckt dahinter? Ich denke zunächst mal, wir haben alle Angst davor, getäuscht zu werden. Und je wichtiger die Frage, umso größer unsere Vorsicht. Wenn ich mich bei der Suche nach der richtigen Straße täusche, ist das nicht so schlimm und kann repariert werden. Aber wenn ich mich im Hinblick auf meine Ehefrau täusche, dann hat das schon gravierende Konsequenzen. Wir wollen uns nicht täuschen. Und mancher wurde schon so oft getäuscht, dass er einfach fertig ist mit der Welt. Mancher hat sich schon so oft auf das Falsche und die Falschen verlassen, dass er irgendwann sagt, also ich glaube gar nichts mehr. So ging es einem Kollegen von mir, es war Mitte des letzten Jahrhunderts, also in der Zeit relativ kurz nach dem Krieg. Da stand ein Witwer vor ihm, der hatte wirklich alles verloren, die Kinder, die Frauen, seine Frau, die beiden Söhne. Und er sagte zum Pfarrer, ich glaube gar nichts mehr. Bleiben Sie mir vom Hals mit Ihrem Glauben, das nehme ich Ihnen nicht mehr ab. Und der Kollege war sehr pfiffig und sagte, also Sie fahren doch sicherlich ab und zu mal mit der Eisenbahn. Ja, sagte er, natürlich. Ah, dann werden Sie doch sicherlich, bevor Sie einsteigen, erstmal nach vorne gehen und sich von dem Fahrer dieses Zuges seine Lizenz vorlegen lassen. Und er sagte, nein, das mache ich natürlich nicht. Man muss davon ausgehen können, dass der das kann. Was, sagt mein Kollege? Sie setzen sich da rein? Sie vertrauen dem Kerl Ihr Leben an? Na, das nenne ich Glauben. Sagen Sie von nun an nie mehr, ich glaube gar nichts. Sagen Sie von nun an nur noch, ich glaube gar nichts, außer der Bundesbahn. Und so ging es dann weiter. Dann sagte er, ja, sicherlich, ab und zu brauchen Sie doch mal einen Mediziner. Ja, klar, ich habe so ein Problem mit Kopfschmerzen. Ja, okay, dann gehen Sie also in die Apotheke und wenn der Apotheker Ihnen dann das Medikament verkauft, dann werden Sie doch sicherlich eine exakte chemische Analyse machen. Aber na, wo? Warum chemische Analyse? Man kann dem doch wohl vertrauen, dass da das richtige Zeug drin ist. Was sagen Sie? Fragt mein Kollege. Sie schlucken das Zeug ununtersucht? Sagen Sie von nun an nie mehr? Ich glaube gar nichts. Sagen Sie von nun an immer? Ich glaube gar nichts, außer der Bundesbahn und der Apotheke. Und so ging das immer weiter. Und ich denke, dem Mann wird in dem Gespräch deutlich geworden sein, wir können nicht leben, ohne zu glauben, im weitesten Sinne. Das heißt, ohne uns auf irgendetwas zu verlassen, was wir voraussetzen, worauf wir vertrauen. Auch die bekennenden Atheisten haben einen starken Glauben. Lesen Sie mal das Buch von Dawkins. Das heißt, eigentlich müssen Sie es auch nicht lesen. Aber daraus spricht ein sehr starker Glaube. Und Khrushchev, der frühere Staatschef der Sowjetunion, soll gesagt haben, ich glaube nicht, dass es Gott gibt und Gott weiß, dass ich nicht an ihn glaube. So haben eben alle ihren Glauben. Alle haben ihren Glauben. Und die Frage lautet dann natürlich, welcher Glaube ist richtig? Welcher Glaube hat recht? Diese Frage halten viele wiederum für völlig überflüssig. Sie sagen, also es soll doch bitte schön jeder nach seiner Fasson selig werden. Wir wollen ja nicht so engstirnig sein. Aber was heißt hier engstirnig? Stellen Sie sich vor, ein Mann kommt in die Apotheke, hatten wir schon mal, bittet um ein Mittel gegen Kopfschmerzen und der Apotheker ist sehr freundlich, bittet ihn hinter die Ladentheke, öffnet ihm sämtliche Schubladen und Türen und sagt, bitte bedienen Sie sich, Sie haben die freie Auswahl. Und da wird er natürlich zurückfragen und wird sagen, also bitteschön, was hilft mir denn? Was ist denn richtig gegen meine Migräne oder gegen die Kopfschmerzen? Und der Apotheker, der lacht und sagt, bitte seien Sie doch nicht so kleinlich, ja? Was heißt hier schon richtig oder falsch? Jeder soll bitteschön nach seiner Fasson seine Medizin schlucken. Bei der körperlichen Medizin sind wir sehr genau. Aber welche Medizin hilft unserer Seele? Welche Medizin hilft gegen den Tod? Nach Ludwig Feuerbach ist der christliche Glaube an Gott ein ganz großer Selbstbetrug. Also die verkehrteste Medizin, die man nehmen könnte. Und Feuerbach hat sinngemäß gesagt, einen hochinteressanten Satz, er hat gesagt, die Gräber der Menschen sind die Wiegen der Götter. Das heißt, wenn wir an unseren Gräbern stehen, im wörtlichen und im übertragenen Sinne, wenn wir Menschen begraben, und wenn wir Hoffnungen begraben, wenn uns der Boden unter den Füßen wegbricht, wenn wir an unsere Grenzen stoßen, dann werden wir schwach. Und dann wünschten wir, es gäbe einen, der stärker ist. Die Gräber der Menschen sind die Wiegen der Götter, meint Feuerbach. Wir erdenken uns Gott, weil wir ihn so sehr wünschen. Die Gottesvorstellungen entstehen aus den Wünschen der Menschen. Wir projizieren Gott aus unseren eigenen Sehnsüchten an den Himmel und beten das dann an und erschaffen uns gewissermaßen Gott nach unserem eigenen Bild. Das ist die These von Feuerbach. Nun, die ist weder logisch noch zwingend zunächst mal, denn die Tatsache, dass ich mir etwas wünsche, sagt ja noch gar nichts darüber aus, ob es das gibt oder nicht. Man könnte Feuerbachs Theorie genauso gut gegen ihn selbst wenden und sagen, weil du so dringend wünschst, dass es keinen Gott gibt, darum landest du bei deiner atheistischen Variante. Ob wir etwas wünschen oder nicht, sagt noch nichts über dessen Realität. Es gibt Zeitgenossen, ich bin überzeugt davon, die haben ein dringendes Interesse daran, dass es möglichst keinen Gott geben soll. Da wurde der Sohn eines prominenten Verlegers von der FAZ, vom Magazin der FAZ gefragt, was wäre für Sie das größte Unglück? Und der gute Mann hat geantwortet, kurz und knapp, wenn es Gott gäbe. Aus seiner Perspektive war das durchaus scharfsinnig und auch ehrlich. Wenn Gott tatsächlich existieren sollte, wird er gedacht haben, dann wird er einmal Rechenschaft von meinem Leben fordern. Und dann war mein bisheriges Leben ein einziger großer Irrweg und eine Fehlinvestition. Und wenn Gott wirklich wäre, dann hätte das massive persönliche Konsequenzen für jeden von uns. Nun, die einen, die hoffen, dass es Gott geben möge. Die anderen fröstelt bei dem Gedanken an Gott. Die wünschten von Herzen, Dawkins hätte recht. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, denen das offensichtlich ziemlich egal ist. Die verstehen die ganze Aufregung um Gott nun überhaupt nicht. Die sehen die Sache eher lässig, so wie der Schriftsteller Bernhard Schlink, der neulich im Magazin Cicero gefragt wurde, am Ende eines Interviews, das sie da mit ihm führten, über seinen neuen Roman über die RAF. Da haben sie ihn dann am Ende ganz unvermittelt gefragt, Herr Schlink, Sie kommen aus einer Theologenfamilie, was passiert nach dem Tod? Und Schlinks lässige Antwort darauf lautete, nichts. Im Leben passiert genug. Nichts, im Leben passiert genug, sagt er. Und ich habe mich gleich gefragt, Kerl, woher willst du das wissen? Und was machst du, wenn du dich irren solltest? Was machst du, wenn dann doch noch was passiert, wenn du möglicherweise doch noch mit Gott zu rechnen hättest? Woher soll man das wissen? Man kann jetzt cool sein, wie man will. Das Problem ist damit noch lange nicht vom Tisch. Also, warum soll man Gott beweisen? Oder anders gefragt, warum ist es ratsam, die Gottesfrage nicht einfach auszusitzen und auf sich beruhen zu lassen? Und die Antwort ist ganz einfach, weil einfach zu viel auf dem Spiel steht. Und weil wir auf Dauer, eben weil wir Menschen sind, ohne Gewissheit nicht leben können. Das ist ganz egal, von welcher Seite aus Sie nach Gott fragen. Ob Sie sehnsüchtig nach Gott fragen oder eher spöttisch und ablehnend und mit der Hoffnung, dass er bloß nicht antworten möge. Und selbst wenn Sie über das Religionsthema erhaben zu sein glauben, wie der Schriftsteller aus der Theologenfamilie, mit Gott sind Sie dadurch noch lange nicht fertig. Wenn es ihn denn gibt. Und darum müssen wir jetzt in einem zweiten Gedankengang fragen. Erstens hatten wir gefragt, soll man Gott beweisen? Und jetzt fragen wir zweitens, kann man Gott beweisen? Der Mathematiker Blaise Pascal hatte persönlich zum Glauben an Gott gefunden, in einer bewegenden persönlichen Erfahrung. Und er wollte nun andere davon überzeugen, Blaise Pascal. Dabei entwickelte er seine berühmte Wette. Mit dieser Wette will Pascal zeigen, dass es vorteilhafter ist, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Und er geht dabei eben vor wie ein Mathematiker, der er war. Er sagt, es gibt im Grunde genommen rechnerisch in meinem Modell 4 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, man glaubt an Gott und Gott existiert. In dem Fall kommt man in den Himmel. Zweite Möglichkeit, man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In dem Fall gewinnt man nichts. Dritte Möglichkeit, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In dem Fall gewinnt man ebenfalls nichts. Und vierte Möglichkeit, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. In dem Fall ist man verloren. Also 4 Möglichkeiten, klar, man glaubt und er existiert, man glaubt und er existiert nicht, man glaubt nicht und er existiert nicht und man glaubt nicht und Gott existiert. Im ersten Fall hätte man alles gewonnen, im letzten Fall alles verloren. In den beiden weiteren Fällen würde gar nichts geschehen. Und aus diesen Möglichkeiten folgert Pascal nun mit den Mitteln der Statistik, dass es besser sei, bei dieser Wette auf Gott zu setzen. Er sagt, wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie alles. Wenn Sie verlieren, verlieren Sie nichts. Setzen Sie alle also ohne zu zögern darauf, dass es Gott gibt. Wer glaubt, sagt Pascal, hat eine größere Chance, als er ein Risiko hat. Nun hat der Mathematiker das sicherlich nicht ganz ohne Humor geschrieben, aber dahinter stand doch sein ernstes Anliegen. Er wollte Menschen zum Nachdenken bringen und ihnen zeigen, es ist nicht unbedingt dumm zu glauben. Allerdings muss man zugeben, dass mit einer solchen Statistik noch kein positiver Beweis für die Existenz Gottes erbracht ist. Eben nur, dass es statistisch vernünftiger ist, zu glauben, als nicht zu glauben. Aber bleiben wir nochmal dran. Geht das überhaupt, ein Gottesbeweis? In der Theologie gibt es dazu eine jahrhundertelange Diskussion, die ich Ihnen jetzt ersparen will. Da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Aber man hat immer wieder versucht, Gottesbeweise zu formulieren. Und ich will Ihnen nur 2 davon mal als Beispiele kurz skizzieren. Das erste Beispiel könnte man nennen, ist der Ursachenbeweis. Man sieht auf die reale Welt, auf den Kosmos. Und die Erfahrung zeigt, so sagt dieser Beweis, die Welt ist in Bewegung. Alles aber muss eine Ursache haben. Das Prinzip der Kausalität, es muss für alles eine Ursache geben. Also gibt es auch eine Urursache, eine allererste Ursache, die alles angestoßen haben muss, die ganze Bewegung. Und diese erste Ursache muss Gott sein. Ein Versuch. Zweiter Versuch. Der zweite Versuch ist der Ordnungsbeweis oder der Zweckmäßigkeitsbeweis. In der Natur heißt es da, erkennen wir ein hohes, erstaunliches Maß an Zweckmäßigkeit, an Plan, an Genialität. Überall geordnete Gesetzmäßigkeiten. Denken Sie an die Photosynthese zum Beispiel, an die Entfaltung der Raupe zum Schmetterling oder erinnern Sie sich an das, was Sie über das menschliche Auge wissen, in dieser fantastischen Komplexität. Dieses hohe Maß an Ordnung, so sagt der Ordnungs- oder Zweckmäßigkeitsbeweis, ist ein starker Hinweis auf den dahinterstehenden Planer. Das ist als Zufallsergebnis nicht mehr zu denken. Auch hinter der Tatsache, dass Menschen Personen sind, muss eine geistige Größe stehen. Persönlichkeit setzt Persönlichkeit voraus. Das ist der Ordnungsbeweis. Und so ähnlich hat das ja auch Collins und hat es Gingrich formuliert in den Zitaten, die ich Ihnen vorhin vorgelesen habe. Eine erstaunliche Zweckmäßigkeit. Von Darwin wird gesagt, dass immer wenn er sich dem menschlichen Auge zuwandte, er innerlich unruhig wurde, weil er Sorge hatte, das könnte seine ganze Theorie der zufälligen Lebensentstehung über den Haufen werfen. Das ist interessant, im Jahr vor seinem Tod hatte Charles Darwin ein Gespräch mit dem Herzog von Argyll. Und von Argyll verwies dabei auf diese besondere Zweckmäßigkeit vieler Organismen. Und das müsste man doch, so sagte Argyll zu Darwin, als Ausdruck von Intellekt verstehen, als Ausdruck eines Planers, eines intelligenten Planers, der dahinter stehe. Und Darwin soll geantwortet haben, tja, dieser Gedanke kommt oft mit überwältigender Kraft über mich. Aber zu anderen Zeiten scheint es vorüberzugehen. Also Darwin spricht von dieser Erkenntnis der Zweckmäßigkeit gewissermaßen wie von einer Herzattacke, die ihn von Zeit zu Zeit überfällt, die über ihn kommt wie eine fremde Macht und die sein ganzes Lebenswerk gefährdet hätte. Ich denke noch an einen Biologieprofessor aus Saarbrücken, den meine Frau und ich im Studium kennengelernt haben, der seine Auseinandersetzung mit der Evolutionslehre immer dadurch führte, Professor Kuhn, dass er die hochkomplexen Entfaltungsstadien von Naturphänomenen aufzeigte, dass er uns vor Augen führte, wie bestimmte Tiere funktionieren, wie ihre Organe bis ins Kleinste genau abgestimmt sind auf das, was von ihnen erfordert wird. Wie es auch in der Natur vieles gibt, was gar nicht unmittelbar eine Funktion hat, sondern was einfach nur wunderschön ist. Und immer wenn er von diesen Dingen berichtete und sie darstellte, dann drängte sich geradezu die Frage auf, wo kann das herkommen? Und wie kann so etwas durch Zufall entstehen? Allerdings gibt es auch einen Einwand gegen diesen Zweckmäßigkeitsbeweis. Es gibt ja nicht nur Ordnung, sondern es gibt auch furchtbare Unordnung in der Schöpfung. Es gibt Erdbeben, Flutkatastrophen, schlimme Krankheiten, Schönheit und Chaos stehen ganz dicht nebeneinander. Wie ist das zu vereinbaren? Denken Sie an den Kölner Dom, der im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurde. Wer 1945 dann in den Ruinen des Domes dort in Köln stand, der sah auch beides nebeneinander. Schönheit und Chaos. Er sah die Ruinen, er sah die ganze Zerstörung dieses prachtvollen Bauwerkes. Aber zugleich konnte er noch einen erstaunlichen Einblick in die Baukunst der Vergangenheit gewinnen. Er konnte sehen, wie der Dom im Einzelnen an bestimmten Schaltstellen konzipiert gewesen war. Wie genial. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, die mittelalterlichen Baumeister für die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg verantwortlich zu machen. Und so kann man sagen, spricht auch eine teilweise zerstörte, chaotische Welt nicht unbedingt gegen die Genialität ihres Schöpfers. Das wirft dann eben nur die Frage auf, wie konnte es zu diesen Zerstörungen kommen? Und darauf gibt die Bibel auch eine sehr differenzierte Antwort. Also fragen wir nochmal, kann man Gott auf diesem Wege beweisen? Was können die Gottesbeweise leisten? Zumindest leisten sie dieses. Sie zeigen, dass der Glaube an einen Gott sich mit den Fakten, die wir wahrnehmen, in Einklang bringen lässt. Sie zeigen, dass der Glaube an Gott eine innere Stimmigkeit, eine gewisse Folgerichtigkeit hat. Diese sogenannten Gottesbeweise zeigen, dass sich die Welt mit einem göttlichen Designer im Letzten mindestens so gut oder nicht vielleicht sogar auch besser erklären lässt als mit anderen Denkmodellen, als mit anderen Konzepten. Und diese Beweise zeigen, dass die Existenz eines Gottes wahrscheinlicher ist als seine Nicht-Existenz. Das immerhin, denke ich, dürften sie zeigen. Und man kann das zusammenfassen und sagen, auch als Naturwissenschaftler darf man guten Gewissens an Gott glauben. Und dazu gibt es ja auch sehr viele Beispiele aus der Geschichte. Vielleicht noch diese Umfrage, hochinteressant. 1916 wurde sie zum ersten Mal gemacht. Da stellte ein Wissenschaftsforscher namens James Loeber einer repräsentativen Anzahl von Naturwissenschaftlern die Frage, ob sie an einen persönlichen Gott glauben, der auf Gebete eingeht und reagiert. Und von den befragten Naturwissenschaftlern wurde das bei 40% bejaht. Löber hat angekündigt und gesagt, je weiter der wissenschaftliche Fortschritt vorangeht, umso mehr wird der Glaube an Gott abnehmen. Und als er schon tot war, wurde 1997 noch einmal die gleiche Umfrage durchgeführt, mit genau der gleichen Ausgangsfrage. Glauben Sie, dass es einen persönlichen Gott gibt, der auf Gebete antwortet? Und wieder haben sich 40% der Naturwissenschaftler dazu bekannt und gesagt, dass sie das durchaus glaubten. Und die meisten von denen, die sagten, dass sie das nicht glauben, sagten dazu, dass sie schon bevor sie angefangen hatten, Naturwissenschaftler zu sein, nicht daran glaubten. Also, dass sie nicht durch ihre Naturwissenschaft vom Glauben abgebracht worden seien, sondern dass sie ihren Nichtglauben schon in ihre Naturwissenschaft gewissermaßen mit eingebracht hätten. Also, man kann sagen, auch Naturwissenschaftler können guten Gewissens an Gott glauben. Allerdings haben auch diese Gottesbeweise ihre Grenze. Und die möchte ich hier ganz deutlich auch benennen. Sie sind sinnvolle Hinweise, aber keine zwingenden Beweise, die den letzten Zweifel ausräumen. Diese Gottesbeweise können keine endgültige Gewissheit vermitteln. Und sie machen zwar wahrscheinlich, dass es einen übermächtigen Gott geben muss, aber sie können nicht sagen, wer genau er ist. Und sie können nicht sagen, wie dieser wahrscheinlich existierende Gott zu uns Menschen steht. Und das heißt, all unsere Schlussfolgerungen können das Wesen Gottes nicht enträtseln. Und darum ist die Antwort auf unsere zweite Frage, kann man Gott beweisen, eben nur ein bedingtes Ja. Wenn Sie so wollen, ein Ja-Aber. Hier stoßen wir eben auf die natürlichen Grenzen unseres Verstandes. Aber wenn es diese letzte Grenze gibt, dann drängt sich natürlich folgende entscheidende Frage auf. Und die lautet, wie kann ein Mensch, wie können Sie, wie kann ich jemals Gewissheit über Gott bekommen? Wie ist es dann möglich, wirklich persönliche Gewissheit über Gott zu bekommen? Nicht nur die Wahrscheinlichkeitsaussage, dass es einen mächtigen Gott geben müsse und dass das durchaus sinnvoll und vernünftig sei, das anzunehmen, sondern wie kann ich persönlich Gewissheit über Gott bekommen und auch über meine persönliche Situation vor diesem Gott? Die Antwort ist, denke ich, klar, nur Gott selbst. Nur Gott selbst, wenn er denn mächtig ist, kann diese Grenze von sich aus überschreiten. Nur Gott selbst kann den entscheidenden Gottesbeweis erbringen. Nur Gott selbst kann sich uns Menschen so beweisen, dass wir ausreichend Wahrheit über ihn erfahren, um ihm guten Gewissens völlig vertrauen zu können. Und darum lautet die letzte Frage auf unserem Denkweg heute Morgen, hat sich Gott bewiesen? Wir hatten zunächst gefragt, warum soll man Gott beweisen? Warum soll man die Frage stellen? Eben weil zu viel von der Gottesfrage abhängt. Wir hatten zweitens gefragt, kann man Gott beweisen? Und gesehen, das gilt bedingt in den Grenzen eben, die unser natürlicher Verstand und unsere Beobachtungsmöglichkeiten uns setzen. Aber die dritte und die entscheidende Frage lautet am Ende, hat sich Gott bewiesen? Das ist die Frage. Und damit ist auch nochmal klar, um welche Art von Beweis es sich hier handeln muss. Das kann ja kein naturwissenschaftlicher Beweis im Labor sein, wie so eine bestimmte chemische Reaktion, die man an allen Orten immer wieder durchführen kann, jederzeit. Sondern was wir hier brauchen, ist ein historischer Beweis. Ob Napoleon gelebt hat oder Karl der Große, das können Sie nicht im Labor beweisen. Dazu brauchen Sie eben geschichtliche Beweise. Sie brauchen Zeugenaussagen, Sie brauchen Indizien, Sie brauchen zuverlässige Quellen. Und das heißt nun, wenn Gott auf unsere Ebene kommen will, dann muss er genau diesen Weg gehen. Dann muss er den Weg über die Geschichte gehen. Dann muss er in unsere Welt hineinkommen. Er muss sich zeigen. Er muss die Grenze überschreiten, an der unsere Gottesbeweise stecken bleiben und nicht mehr weiterkommen. Gott muss sagen, wer er ist, wie er ist und wie er zu uns steht. Und genau das hat der lebendige Gott getan. Der Gott, von dem die Bibel spricht. Und genau das, bitte verstehen Sie das richtig, genau das unterscheidet den christlichen Glauben auch von den anderen Religionen, die es auf der ganzen Welt gibt. Dort handelt es sich letztlich um Anweisungen, wie man versuchen könne, zu Gott zu kommen. Aber der Gott der Bibel, der hat sich selbst bewiesen. Und darum sind die Apostel auch nicht Meditationslehrer geworden, sondern in erster Linie Reporter und Historiker. Und sie berichten davon, wie Gott aufgetreten ist in Israel und wie er aufgetreten ist in der Person des Jesus Christus, seines Sohnes Jesus Christus. Und das Zeugnis dieser Leute ist umso glaubwürdiger, weil sie ja selbst erst durch historische Beweise davon überzeugt werden mussten, dass Jesus Christus nicht gelogen hat, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und ein gutes Beispiel dafür ist der Mann, von dem unsere Quelle hier berichtet, die Sie vor sich haben, die wir noch mal ganz kurz heranziehen wollen. Thomas. Sie müssen wissen, am Ostersonntag, als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern in versammelter Truppe zum ersten Mal erscheint, ist Thomas nicht dabei. Und als er dann später dazukommt, erzählen Sie ihm das ganz begeistert. Wir haben den auferstandenen Jesus gesehen. Es ist wirklich wahr. Wir haben es nicht geglaubt, aber es ist wahr. Er hat den Tod besiegt. Er muss wirklich Gottes Sohn sein. Und wie reagiert Thomas? Er reagiert so, wie es hier in Vers 25 steht. Da sagten die Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Aber er sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, dann kann ich es nicht glauben. Thomas besteht auf der Nagelprobe. Er sagt mit anderen Worten, ich brauche Beweise. Und das, was ihr mir hier erzählt, das reicht mir nicht. Das kann eine Täuschung sein. Ich brauche Beweise. Und dann ist wieder Sonntag, 8 Tage nach Ostern, und sie sind wieder zusammen. Vers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt, also in diesem Haus in Jerusalem, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus macht genau das, was Thomas gefordert hat. Er sagt: Jetzt mach du die Nagelprobe. Und er zitiert den Thomas so, mit den Worten, wie es der Thomas vorher verlangt hatte. Und Thomas merkt, dass Jesus ihn gesehen hat. Thomas merkt, dass Jesus weiß, was mit ihm los ist. Und jetzt bekommt er das zu sehen, was seine Kollegen eine Woche vorher schon zu sehen bekommen hatten, nämlich die Narben als Erinnerung an die Kreuzigung und den auferstandenen Körper. Und er sieht den Stich, der durch den Speerstoß in die Seite verursacht worden war. Es wird hier nicht gesagt, ob Thomas wirklich zugefasst hat, aber er hätte es tun können. Und ich finde es hoch erstaunlich, wie sehr Jesus hier dem Zweifler entgegenkommt, wie er diesen Thomas überzeugt. Nun, uns begegnet Jesus nicht mit seinen sichtbaren Narben, aber uns begegnet Jesus auf andere Weise. Er hat dafür gesorgt, dass die Berichte über seine Narben, dass die Berichte über die Auferstehung historisch wasserdicht und zufällig überliefert worden sind. Und wir können das schwarz auf weiß lesen. Wir können dem nachgehen. Wir können sehen, dass das zuverlässige Indizien sind. Und das war übrigens auch der Grund dafür, warum ein Kriminalkommissar vor einigen Jahren Christ geworden ist. Er war 1974 aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Sein Name Bernd Rhein. Und dann war er aber durch eine bestimmte Situation wieder auf die Berichte über die Auferstehung im Neuen Testament gestoßen. Und das hat ihn gepackt, und er hat das mit den ihm als Kriminalisten vertrauten Kriterien untersucht. Und er hat dann ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Auferstehung Jesu aus kriminalistischer Hinsicht als bewiesen betrachtet werden muss. Wenn man die Indizien sieht, wenn man sieht, auf welche Art und Weise die Zeugenberichte da mitgeteilt werden. Und dieser Mann wurde Christ. Er hat sich dann wieder einer Gemeinde angeschlossen. Er hat gesagt: Dieser Jesus muss der Sohn Gottes sein, er muss auferstanden sein, und darum will ich ihm persönlich vertrauen. Und dann hat er eben die Konsequenzen gezogen. Er hat sich bekehrt, er wurde Christ. Und genauso hat auch Thomas die Konsequenzen gezogen. Das sehen Sie hier am Ende in Vers 28, als Jesus ihn überzeugt und er sieht, dass alle seine Fragen beantwortet werden. Da sagt Thomas zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Das heißt, dieser Mann kapiert blitzschnell. Er kapiert blitzschnell, was das bedeutet. Wenn Jesus die grauenvolle Macht des Todes wirklich besiegt hat, und das genau hatte ja Thomas sich vorher nicht vorstellen können, das genau hatte ja seinen Zweifel ausgelöst, dann muss er wirklich der sein, der zu sein er behauptet hat. Dann muss er wirklich der Sohn Gottes sein. Dann ist er wirklich der meinen Glauben mehr verdient als jeder andere. Das ist der Thomas-Beweis, das ist die Nagelprobe. Und daran wird uns nochmal vor Augen geführt, dass Gott sich in der Tat bewiesen hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und das heißt, durch Jesus Christus wissen wir, wie wir bei dem heiligen Gott dran sind. Durch Jesus Christus, wenn Sie ihn betrachten, so wie er uns im Neuen Testament zuverlässig vor Augen geführt wird, durch Jesus Christus wissen Sie, wie Gott zu Ihnen steht. Paulus, auch so ein Spätberufener. Paulus, der auch erst völlig dagegen war, bis Jesus ihn überzeugte. Paulus hat das dann im Auftrag Jesu nochmal auf den Punkt gebracht, mit was für einem Gott wir es da zu tun haben. Und in seinem programmatischen Dokument, in dem Römerbrief, da schreibt Paulus in Kapitel 5, Vers 8: Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist hocherstaunlich formuliert. Damit sagt Paulus: Leute, in Jesus Christus beweist Gott nicht nur seine Persönlichkeit und Existenz. In Jesus Christus beweist Gott nicht nur seine Macht, nämlich dadurch, dass er Tote zum Leben erwecken kann, sondern in Jesus Christus beweist Gott sogar seine Liebe. Paulus sagt, dass Jesus am Kreuz stirbt, ist ein Beweis von Gottes Liebe zu euch. Und wir wundern uns und fragen, warum war eine solche Liebe nötig? Warum war so eine Liebe Gottes nötig? Und Paulus bleibt uns die Antwort nicht schuldig. Er sagt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Das war unser Problem. Sünder, das ist in der Bibel, wir würden sagen, ein Beziehungsbegriff. Sünder, das beschreibt das Verhältnis zwischen mir und dem persönlichen Gott. Und es beschreibt ein defizitäres Verhältnis, ein schuldhaftes Verhältnis. Sünder, das sagt, dass ich Gott nicht genüge aufgrund meiner eigenen Schuld, aufgrund meiner eigenen Ignoranz, aufgrund meiner eigenen Gleichgültigkeit, aufgrund meines eigenen Unglaubens. Und Gott will sich damit nicht abfinden. Das macht seine Liebe deutlich. Gott will mich mit sich versöhnen. Gott will, dass ich nicht auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, weitergehe, weil ich auf diesem Wege zugrunde gehen werde in alle Ewigkeit. Und Gott kann aber zugleich die Sünde nicht einfach stehen lassen, weil eben Gott Gott ist. Auch das hat Jesus überdeutlich gemacht, weil er heilig ist, weil er völlig ohne jeden Makel, ohne jede Schuld, ohne jede Trübung ist. Und darum muss Gott dafür sorgen, wenn er mich nicht vernichten, wenn er mich nicht ewig strafen will, dass die Sünde weggeschafft wird. Und deshalb schickt er seinen Sohn Jesus Christus. Und deswegen wirft Jesus Christus sein eigenes Leben in die Waagschale. Er opfert sich an dieses Kreuz und er trägt die Strafe, obwohl er ohne Schuld war. Er bezahlt mit seinem schuldlosen Leben für mich und für sie. Und er trägt die Sünde weg und darum der Tod am Kreuz. Und dann die Auferstehung. Und damit ist alles beglaubigt. Damit ist das Siegel der Autorität und Authentizität auch auf das Kreuz gesetzt. Ja, der da starb und sein Leben für dich opferte, das ist wirklich der Sohn Gottes. Er hat alles für dich in die Waagschale geworfen. Er hat deine Schuld getragen, deine Gottesferne, deinen ganzen Unglauben, deine Zweifel. Und er hat nicht nur die Schuld, sondern auch den Tod überwunden. Und jetzt gilt's. Jetzt ist der Weg frei. Jetzt können wir uns an diesen Christus, in dem sich der lebendige Gott bewiesen hat, wir können uns an ihn wenden. Wir können uns an ihn wenden, indem wir zu ihm beten. Indem wir das für uns persönlich annehmen, was er damals getan hat. Das ist nicht von uns entfernt durch den unendlichen Graben der Geschichte, sondern dafür haben wir seine Zeugen. Dafür haben wir die glaubwürdigen Quellen und Daten. Dafür dürfen wir wissen, dass er lebt und uns hört. Und wenn wir nach ihm rufen und uns ihm anvertrauen und um seine Vergebung bitten, dann hat er versprochen, das auch zu tun. Und so begreifen auch in jenen ersten Tagen die Zeugen nach und nach, ja, es ist wahr, er ist wirklich auferstanden. Und Lukas, der Historiker und Arzt, Lukas schreibt in seinem Bericht, den Aposteln zeigte sich Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Er zeigte sich ihnen in diesen 40 Tagen nach der Auferstehung durch viele Beweise. Das Wort, was da im Griechischen steht, tekmerion, das meint wirklich den geschichtlichen Beweis. Er zeigt sich ihnen. Sie können sich davon überzeugen, dass sie nicht einer Fata Morgana oder einer christlichen Wunschvorstellung hinterhergelaufen sind, sondern dass er wirklich lebt. Und seitdem geht diese Nachricht um die Welt. Der lebendige Gott hat sich bewiesen durch Jesus Christus. Er ist nicht im Dunkeln geblieben. Und daraus folgt für uns nun sehr praktisch, wir müssen nicht in unseren Zweifeln stecken bleiben. Wir müssen nicht in unserer Ungewissheit über Gott stecken bleiben. Wir müssen nicht bei unseren Fragen stehen bleiben, sondern wir dürfen Antworten finden. Wir dürfen uns an Christus wenden und ihn anrufen und ihm vertrauen. Und er wird uns unsere Schuld vergeben und uns, wie er gesagt hat, zu Gottes Kindern machen und dafür sorgen, dass unser Leben nicht in der ewigen Verdammnis und Verlorenheit endet, sondern in Gottes herrlichem Reich. Aber seitdem gilt eben auch das. Seitdem hat kein Mensch, der die Bibel lesen kann, seitdem hat kein Mensch, der an diese Wahrheit herankommt, eine Ausrede, mit der er sich vor Gott wegducken kann. Seitdem ist klar, dass jeder einmal Rechenschaft wird ablegen müssen vor dem lebendigen Gott. Und ich sage das ohne Häme, auch ein Bernhard Schlink, also jener Schriftsteller, der sagte, danach kommt nichts mehr. Auch er wird sich darauf einstellen müssen. Und er wird sich nicht damit herausreden können, er habe nicht genug von Gott wissen können. Er kam aus einer Familie, in der theologische Bücher an allen Ecken und Enden mit Sicherheit herumstanden. Er kann die Bibel lesen, immer noch. Und wie steht's mit Ihnen? Noch ist es Zeit, sich den Beweisen zuzuwenden. Noch ist es Zeit, sein Leben bei Jesus Christus in Sicherheit zu bringen. Noch ist es Zeit, zuzugeben, dass wir ihn brauchen und dass wir Gott das abnehmen, dass er uns in diesem Jesus voller Liebe entgegengekommen ist. So wie das Lew Wallace erlebt hat, mit dem ich schließen will, der berühmte Autor des Klassikers Ben Hur. Den Film haben viele gesehen, wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen, aber nur wenige wissen, welche dramatische persönliche Geschichte dahinter steht. Als Wallace anfing, dieses Epos zu schreiben, das bis heute 4-mal verfilmt wurde, da war ja alles andere als ein Christ. Da war Lew Wallace ein ganz normaler Skeptiker. Er war vom Beruf Rechtsanwalt, er wurde dann Politiker, General, machte eine große Karriere, war im 19. Jahrhundert während des amerikanischen Bürgerkrieges als Offizier der Unionsarmee im Dienst. Und dann eines Tages, Wallace hat das später berichtet, da führte er ein Gespräch mit einem Stabsoffizier, einem Colonel. Und dieser Colonel, der machte sich lustig über den Gott der Bibel, über den Glauben der Christen. Der machte alles lächerlich und zog alles in den Dreck, was damit irgendwie zu tun hatte. Und Wallace war damals noch kein Christ. Aber das brachte ihn sehr ins Nachdenken und er sagte, ich muss rauskriegen, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Er war ja schon dabei, den Ben Hur zu schreiben, aber da packte es ihn ganz persönlich und er fing an, in den Bibliotheken der Welt nachzusuchen, was er in Informationen zur Zeit des Neuen Testamentes irgendwie zusammenbekommen konnte. Und das Ende vom Lied war, nachdem er gefragt hatte, ist alles nur Schwindel, kann man Gott beweisen, kann man Gott finden, dass er sich zu Jesus Christus bekehrte. Dass er begriff, das ist nicht nur Stoff für einen Roman, sondern an dieser Stelle entscheidet sich der Roman meines Lebens. Und später hat Wallace dann gesagt, dass seine Begegnung mit diesem spöttelnden Stabsoffizier 2 Folgen hatte. Zum einen wurde das Buch Ben Hur fertig geschrieben, teilweise nochmal umgeschrieben. Er hatte mit dem Manuskript ja schon begonnen gehabt. Und zum anderen, und das war das Wichtigste, führte dieses Gespräch dazu, dass Lew Wallace sich persönlich zu Jesus Christus bekehrte, dass er Christ wurde. Und sein Buch Ben Hur ist dann nach der Bibel das am meisten verbreitete Buch im 19. Jahrhundert gewesen. Das ist auch interessant. Lew Wallace. Und deshalb habe ich ihn hier am Schluss genannt. Lew Wallace ist ein ermutigendes Beispiel dafür, dass Gott sich finden lässt. Gott lässt sich finden. Er ist der lebendige Gott. Er hat sich bewiesen in seinem Sohn Jesus Christus. Und wer sich an den wendet, der wird gerettet. Das wünsche ich Ihnen. Amen.